SpaceX ist an die Börse und hat jegliche Rekorde gebrochen. Hast du daran teilgenommen?
Ja, ich war dabei. Du auch?
Nein.
Für alle Späteinsteigerinnen, wenn Guthaben da ist, also was nicht der Notgroschen ist, dann kann das eine gute Idee sein, vielleicht drüber nachzudenken, das als Einmalinvestition mit reinzubringen.
Ich kann verstehen, dass meine Leser das Gefühl hatten, das klingt so ein bisschen nach Carrie Bradshaw. Da ist diese Single Girl und sie ist in ihren 20ern. Ich habe dementsprechend überhaupt nicht an Anlage gedacht. Sie sprach das so ehrlich aus und ich saß da und dachte, oh mein Gott, das bin ich. Oh mein Gott, das bin ich. Scheiße, ne?
Schwungmasse, der Podcast der Initiative Finanzheldinnen. Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect.
Hi und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Alicia und gebe dir einen kurzen Überblick, was dich heute erwartet. Svetlana erzählt mir im Let's Talk About von ihrer Teilnahme am SpaceX IPO. Für mich absolutes Börsenneuland. Im Deep Dive haben wir eine Premiere. Kim aus unserem Finanzheldinnen-Team moderiert ihre erste Podcast-Folge und hat Lina Malon eingeladen. Im ersten Part sprechen sie darüber, was wir uns besser nicht von Carrie Bradshaw abschauen sollten, welchen Einfluss Linas Oma auf ihre feministischen Werte hatte und wie Lina Zugang zu ihren persönlichen Finanzen gefunden hat. Part 2 gibt's in Folge 362, in der sie über die Ehe und Linas Ehevertrag, Rituale und Selbstbestimmung reden. Zum heutigen Abschluss beantwortet Svetlana in der Community Corner die Frage, ob und wie es sich auch mit 40 noch lohnen kann, für die private Altersvorsorge zu investieren. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge.
Let's talk about.
Sag mal, Svetlana, in den letzten Tagen war ja ein bisschen was los. Vor allem, was jetzt so die Börsennews angeht. Gefühlt war mein Feed vor allem voll davon. SpaceX ist an die Börse und hat jegliche Rekorde gebrochen und ich weiß nicht was alles. Hast du daran teilgenommen? Wie aktiv warst du dabei?
Ja, ich war dabei. Du auch?
Nein. Ich habe noch nie an einem IPO teilgenommen und Einzelwerte sind generell noch nicht so gut vertreten in meinem Depot. Also erzähl mal, wie lief das ab?
Das verstehe ich. Ich habe das in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Also ich sag mal, ich habe da schon sehr viel erlerntes Verhalten bei mir drin. Und deswegen gibt es immer wieder, also ich schaue halt auch immer wieder, ob der Broker, bei dem ich so bin, ob der halt an Neuemissionen teilnimmt, ne, sozusagen an den IPOs, also neue Börsengänge von Firmen und oder eben auch nicht. Und dann schaue ich mir meistens die Firmen auch nochmal an. Weil es heißt auch nicht, dass man jetzt bei jedem IPO teilnehmen muss, ja, so bei jeder Neuemission. Doch bei SpaceX dachte ich, na klar, muss ich mitmachen.
Also, aber warum ist das so klar? Weil jeder darüber gesprochen hat? Oder was waren die Werte, wo du gesagt hast, ja, das passt?
Also SpaceX wäre jetzt nicht die Firma, die ich mir alleine als Einzeltitel in mein Depot so legen würde, jetzt danach. Aber was eben bei Neuemissionen so sind, wenn die eben an die Börse kommen, hast du oft, oder nicht oft, kann man so auch nicht sagen, aber hast du in vielen Fällen manchmal so einen kleinen Frühstartbonus danach, würde ich mal sagen. So in den ersten Tagen, gerade wenn es eine hohe Nachfrage gibt, bis sich der Kurs so ein bisschen eingependelt hat, gibt es immer so ein paar Ausschläge. Die können auch nach unten gehen. Wie gesagt, deswegen kann man das generell nicht bei jeder Firma sagen, die an die Börse geht. Aber nichtsdestotrotz sind es so bei gerade sehr bekannten Firmen, die, ja, wo auch eine hohe Nachfrage existiert, machen das viele auch, um nicht zwingend dauerhaft drin zu bleiben, sondern einfach mal so einen kleinen Erstgewinn mitzunehmen, ja, in den ersten Tagen. Und das habe ich früher schon gern gemacht und das mache ich jetzt auch. Also zu klaren Regeln, ich habe da schon für mich eine klare Strategie und Struktur, aber das mache ich gern.
Und dann geht's an dem Tag los und man muss den ganzen Tag vor seinem Depot sitzen oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, du musst dir frei nehmen.
Perfekt.
Nein, gar nicht. Also es geht erstmal damit los, dass du, bevor das überhaupt soweit ist, dass du eine sogenannte Zeichnung abgibst. Wenn die Unternehmen noch nicht an der Börse sind, kann man also nicht einfach kaufen über einen Börsenplatz, sondern man zeichnet sozusagen diese Stücke. Die Stücke, die auf den Markt gebracht werden sollen von dem Unternehmen. Und diese Zeichnung gibst du bei deinem Broker auf. Wird sie ähnlich, siehst du es dann auch im Orderbuch, da steht nur nicht Kauf, sondern dann steht dort Zeichnung und dann kannst du es machen. Und dann gibt es den Tag der Erstnotiz und dort gibt es immer eine Zuteilung. Ja, also wenn keine hohe Nachfrage ist, kann das mal eine 100% Zuteilung sein. Das heißt, wenn du irgendwie 10 Aktien gezeichnet hast, hast du auch 10 Aktien bekommen. Jetzt so wie bei SpaceX, wo wir schon eine knapp Vierfachüberzeichnung hatten, war schon vollkommen klar, dass es keine 100%ige Zuteilung von allen, ja, von allen Interessenten geben wird. Und da gibt's dann eine anteilige Zuteilung. Das siehst du auch an diesem Tag, dein Broker bekommt dann immer sozusagen, es gibt immer ein Bankenkonsortium, was dafür verantwortlich ist, diese Sachen in den Markt zu bringen und die legen eine Zuteilungsquote fest. Und die bekommt dein Broker mitgeteilt, weiß somit auch, wie viel Aktien er geliefert bekommt und verteilt die dann gemäß dieser Quote dann auf die einzelnen Depots. Und hier bei SpaceX war es so, wir hatten, wie gesagt, eine Vierfachüberzeichnung. Die haben eine Quote gemacht, die eigentlich sehr unüblich ist. Also sie sollten ja mit 135 US-Dollar an die Börse gehen und so sind sie auch an die Börse gegangen. Und es gab für jede erteilte Zeichnung eine Zuteilung von einem Stück und von 22% des Restwertes. Also sagen wir jetzt mal so, du hast 10 Stück gezeichnet, dann hast du eine bekommen und 22% auf deine restlichen 9, was irgendwie 1,98 Aktien ausmacht, wird aber immer abgerundet, muss man sagen. Ja, das heißt, du hast also eine Aktie noch bekommen. Bei einer Zeichnung von 10 hast du dann 2 Aktien bekommen. Und so war die Zuteilung bei allen Brokern. Es gibt mittlerweile Informationen, dass irgendwie ein Broker das anders gemacht hat. Also da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen mit einer anderen Zuteilung. Also wie das, ja, wie die das in ihren Büchern verbuchen. Aber so kannst du dir das vorstellen. Dann hast du 2 Aktien zugeteilt bekommen und die siehst du dann auch in deinem Depot. Und wenn dann Handelsstart ist von diesem neuen, ja, ne, also so der erste Kurs, ab da kann es dann sein, dass viele sich vielleicht einloggen und dass dann auch wirklich so, ich sag mal, ein bisschen Traffic losgeht. Gerade jetzt bei SpaceX, die haben ja nur 4-5% überhaupt ihrer gesamten Aktien rausgegeben. Da war halt eine wesentlich höhere Nachfrage. Und da, deswegen, aber da brauchst du, das passiert ja alles automatisch. Das Einzige, wo man eben drauf achten muss, ist, habe ich eine Zuteilung bekommen oder auch nicht? Na?
Okay.
Das ist das Entscheidende.
Das war auch vorher schon klar, dass die so überzeichnet wird. Und das heißt, man hat wahrscheinlich dann auch strategisch ein bisschen mehr eingeplant, mehr bei der Zeichnung anzugeben, weil man irgendwie schon damit gerechnet hat, dass man nicht alle zugeteilt bekommt?
Ja, ich glaube, da kommt es auf die persönliche Strategie drauf an. Also so in der Vergangenheit waren oft auch Zuteilungsquoten bei Überzeichnung, dass nur jede zweite oder jede dritte Order bedient wurde und gar nicht zwingend so prozentual jede Order. Und deswegen kam es mal drauf an. Die einen sagen dann bei der Überzeichnung, alles klar, es ist schon klar, ich krieg vielleicht nicht alles. So, ich gebe eine höhere Order rein, als ich eigentlich haben möchte, weil ich davon ausgehe, ich kriege nur ein Viertel. Andere haben vielleicht gesagt, sie haben sogar 3-mal gezeichnet, weil sie dann sagten, vielleicht wird jede zweite, dritte zugeteilt. So erhöhe ich damit meine Chance. Das ist eben vielleicht auch so ein bisschen der Reiz dabei. Das weißt du vorher nicht. Ja, das konnte man vorher nicht wissen. Und somit ist das, glaube ich, so ein bisschen persönliche Erfahrung, aber auch Glauben. Ich selbst würde immer nur mit einem Betrag reingehen, wo ich sage, das ist für mich irgendwie okay. Ja, also das
ist schon Spielgeld.
Ja, so ein bisschen schon, ne? Gerade so die ersten Male, weil gerade so bei SpaceX, ich meine, das ist ja keine Investition, wenn wir sonst bei Einzelaktien sagen, wo du gut dich an Unternehmenskennzahlen orientieren kannst, die funktionieren bei SpaceX nicht, weil das halt nicht rentabel ist bisher, ja? Von da würde eigentlich von den Unternehmenskennzahlen würde man sagen, diese Aktie kaufst du nicht. Aber trotzdem
warum war das Interesse dann trotzdem so hoch?
Ja, man sagt ja mal so, es gibt diesen Musk-Bonus, ne? So, es gibt halt einfach, ja, es gibt ein weltweites Interesse, glaube ich, auch einfach an dieser Person Elon Musk und vielleicht auch so ein bisschen FOMO. Ja, viele denken, ach, da passiert sonst was und ich bin nicht dabei. Und ich bin mal gespannt, wie viele nachher SpaceX wirklich bei sich im Depot haben. Bloß auch, wenn Personen Tesla gekauft haben vor ein paar Jahren, haben die für sich langfristig betrachtet einen sehr guten Gewinn gemacht. Das kann einfach ganz gut sein, wenn du vielleicht da schon mal Aktionärin weißt, dass du sagst, ich vertraue auch drauf, dass SpaceX auch zu einem wirklich rentablen Unternehmen macht, auch wenn keinem klar ist, wie das aussehen sollte. Nichtsdestotrotz hat er halt eine riesen Lobby. Auch da machen wir uns nichts vor. Also wir sagen ja immer, das eine sind die Unternehmenskennzahlen, das andere sind geopolitische, ökonomische, manchmal auch so hypegetriebene Sachen, die Einfluss auf Börsenkurse haben können. Ja. Und ich glaube, das ist bei SpaceX einfach der Fall.
Ja. Werbung. Du hast viel erreicht, stehst mit beiden Beinen im Leben und weißt, was du willst. Aber bei deinen Finanzen fühlst du dich noch unsicher? In unserem neuen Workbook Werde zur Heldin deines Geldes laden wir dich ein, Klarheit über deine finanzielle Situation zu bekommen und die nächsten Schritte Richtung Unabhängigkeit und finanzielle Stärke zu gehen. Mit einfachen Tools, verständlichen Erklärungen und ohne unnötigen Fachjargon. Egal wo du stehst, es ist der perfekte Zeitpunkt, deine Finanzen aktiv zu gestalten. Werde zur Heldin deines Geldes, erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Werbung Ende. Und jetzt, was dein Erfahrungswert angeht, und du hast ja erzählt, du hast jetzt, das war jetzt nicht dein erster IPO, den du mitgezeichnet hast, war da jetzt, gab es weitere Besonderheiten oder wie hat sich der vielleicht auch von anderen unterschieden?
Ja, es gibt diese eine Besonderheit. Meistens, die meisten Banken in Deutschland nehmen an IPOs teil, wo auch die Aktien auf dem deutschen Markt kommen. Hier ist es ja so, dass es eine ausländische Neuemission war. Das heißt, diese Stücke wurden, die hast du auch an der Nasdaq gezeichnet sozusagen und konntest du auch nur, also in Amerika kaufen, ja, also dort wird gekauft. Was immer bedeutet, und das wissen viele nicht, ich kann nicht ein Wertpapier in Amerika kaufen und in Deutschland verkaufen. Das funktioniert nicht so einfach, weil diese Wertpapiere werden ja immer verwahrt, ja, und sie bekommen dazu eine zugeschlüsselte Verwahrart. Und ich habe in Amerika eine andere Verwahrart als in Deutschland. Und das heißt, ich müsste erst ein Wertpapier aus Amerika von der Verwahrung in die deutsche Verwahrung übertragen lassen, um sie in Deutschland zu verkaufen. Und hier ist es halt so, es hieß also, du hattest zum einen, du hattest einen amerikanischen IPO, was eben schon ist, die starten immer ein bisschen später. Dann hast du Börsenöffnung so 15:30 Uhr. Zweieinhalb Stunden kommt erst der erste Kurs sozusagen in Amerika an der Börse für eine neue Emission. Das musste man schon erstmal wissen, ja? Dass man nicht dachte, um 15:30 Uhr, hier passiert ja jetzt gar nichts. Und dann geht der Handel dort ja bei uns für unsere Zeit bis 22 Uhr. So lange konnte man dann auch handeln. Heißt also, dein Broker musste einmal einen Anschluss an ausländische Börsenplätze haben. Das haben halt auch viele Neobroker und so weiter nicht. Kostet zum Zweiten eben mehr Gebühren. Ausländische Börsenplätze kosten immer mehr Gebühren, weil dort der Market Maker bezahlt wird. Und das ist halt in dem Fall wesentlich teurer. Und du kannst halt auch nur dafür verkaufen. Ja, also von da muss man für sich so ein bisschen gucken, dass man vielleicht ja in dem Moment ein bisschen drauf achtet, aber auch diese Gebühren mit einrechnet, die im Zweifel teurer sein können. Und ich bin immer auch eine Freundin, ja, wenn ich diesen Erstgewinn mitnehmen möchte, dann sollte ich mich zu dem Zeitpunkt schon einmal kurz irgendwo am Handy, am Rechner befinden und dort mal schauen, weil ich habe ja zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich nach Zuteilung einen Verkaufsauftrag stellen und dort ein Limit reinstellen. Somit, aber dann kann ich es nach unten absichern. Zum Beispiel, wenn ich sage, $135 war der Emissionspreis und ich möchte definitiv nicht, dass es runtergeht, ich möchte nicht mit Verlust verkaufen, kann ich $135 reinstellen. Aber es ist ja auch die Frage, dann nehme ich nicht den Erstgewinn mit. Und es ist aber auch nicht so gut zu sagen, ich verkaufe jetzt bestens. Also bestens heißt ja immer, ich gehe raus und mir ist vollkommen egal, zu welchem Preis. Ich gebe also unlimitiert meine Order auf. Und wenn ich das zu Beginn mache, boah, da habe ich dolle Schwankungen, weil wir sagen ja mal Angebot und Nachfrage, dann sind da vielleicht Orderaufträge drin, die nur ganz günstig einsteigen wollen und so weiter. Und im Zweifel bekomme ich dann gar nicht den besten Kurs. Da würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann also aber auch ein Limit nach oben setzen oder und gehe mit Limit raus. Also das würde ich dann eher machen und in der Zeit würde ich immer empfehlen, auch irgendwie dabei zu sein. Außer ich sage, ich möchte sie länger halten. Dann ist es was anderes. Dann gucke ich auf meine Zuteilung und sage, alles klar, habe ich zugeteilt bekommen, ist fein, ich möchte die am Depot behalten, dann ist das okay. Aber wenn ich so den Erstgewinn vom ersten oder zweiten Tag mitnehmen möchte, dann heißt es schon, da mal reingucken und das vielleicht ein bisschen verfolgen. Und vor allem, was ich wichtig finde, sich auch eine Strategie setzen und einen festen Plan. Also ich habe mir auch einen festen Preis gesagt, wo ich gesagt habe, boah, wenn sie das erreichen, dann gehe ich raus, dann ist das für mich fein. Mhm. Natürlich kann man sich danach ärgern, wenn die dann noch weiter hochgehen oder irgendwie so. Aber da sage ich immer, das heißt ja mal, ich will ja nicht den maximalen Gewinn. Wie wir immer sagen, Market Timing zu betreiben, das schaffen wir nicht. Sondern ich freue mich dann einfach, wenn ich überhaupt Gewinn gemacht habe.
Ja, okay, jetzt hast du mir schon ein bisschen Lust gemacht.
Also, wir können ja, also
beim nächsten IPO bin ich dabei.
Zwei große amerikanische IPOs in den Startlöchern. Das wird einmal Anthropic sein, die KI-Klitsche sozusagen und OpenAI, also nochmal zwei Bereiche. Wir können ja das mal zusammen trainieren. Dann gucken wir uns vorher an. Wir schauen uns mal an, was steht da, wie läuft so eine Zeichnung ab, wie viel möchte man vielleicht investieren, was möchte man zum Ausprobieren mal machen. Ja, hier wie gesagt, aber das möchte ich auch nochmal sagen, ist jetzt keine Einladung an alle, die sollen jetzt immer Zeichnungen machen. Ja, das ist schon etwas, wo ich sage, damit müsste man sich auskennen, man sollte sich schon mit dem Unternehmen beschäftigen und ja, das und für sich auch einfach auch ein Risiko bewerten, ob man das eingehen möchte.
Ja, und einen kühlen Kopf dann ja trotzdem wahrscheinlich dabei bewahren. Und wir haben letztens über Dispo-Gefühle gesprochen und ich bin da ein bisschen anders aufgestellt als du. Dementsprechend, glaube ich, muss ich da sehr strategisch vorgehen und mir klare Regeln setzen, damit ich da nicht voller Panik davor sitze oder voller Gier. Kann ja auch sein.
Ja, Gier ist ganz auch wirklich, finde ich, fast noch, finde ich, sehr gefährlich. Mhm. Und wenn ich so an zwei Freunde denken, wir haben das so ein bisschen begleitet gemeinsam in so einer Gruppe. Wir sind alle zu unterschiedlichen Preisen raus, ja. Aber wir haben es halt festgesagt, wir gehen dann raus und das war jetzt nicht der Höchstkurs von vor zwei Tagen oder so, ja. Das war für uns aber in Ordnung, weil wir gesagt haben, was ist mein Ziel? Immer ganz schön, was ist mein Ziel? Und Gier ist nicht das gute Ziel. Denn ja, okay, es kann gut laufen, aber ich habe ja auch eine Zufriedenheit mit einer guten anderen Rendite.
Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall ein neues Gebiet für mich. Klingt auch ein bisschen nach eigener Wissenschaft, aber man kann sich auch finanziell weiterentwickeln und mal hier oder da ein bisschen neue Luft schnuppern.
Wir sagen ja auch manchmal, vielleicht möchte die eine oder andere mal in Einzelwerte beginnen oder dort mal sich da rantasten. Dann kann es so mit kleinen Beträgen, wie beim ETF-Sparplan auch, kann das ja, fängt man ja an. Ich hau da ja nicht mein Vermögen rein.
Ja, okay. Und alle, die jetzt hier zugehört haben, können ja mal in den Kommentaren bei Spotify mit abstimmen, ob sie mitgezeichnet haben oder nicht. Würde mich ja auch mal interessieren, wie unsere Community hier aufgestellt ist.
Würde mich auch interessieren.
Deep Dive. Im heutigen Deep Dive sprechen wir über finanzielle Selbstbestimmung. Ich bin Kim und moderiere diesen Teil des Podcasts zum ersten Mal als Host. Darum freue ich mich ganz besonders, heute die wunderbare Lina Marlon begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Lina.
Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank.
Sehr gerne. Lina, du bist Spiegel-Bestseller-Autorin, freie Kolumnistin und Fotografin. Viele kennen dich ja noch aus deinen Kolumnen über Dating und Liebe und Beziehungen, in denen du deine Leserinnen über Jahre wirklich ganz persönlich an deinem Single-Leben hast teilhaben lassen und auch so an den großen Fragen rund um Liebe, um Freiheit, um Selbstbestimmung. Und ich finde, wie du da so offen dein Privatleben und vor allem dein Datingleben geteilt hast, das hat mir selbst schon so ziemliche Carrie Bradshaw und Sex and the City Vibes gegeben, weil du ja im Prinzip eine ganze Generation an Frauen auch daran hast teilhaben lassen. Also super lesenswert, erzählerisch, unterhaltsam, absolute Empfehlung. Heute lebst du mit deinem Mann in Südafrika und beschäftigst dich viel mit gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und auch mit feministischen Werten. Und deswegen sprechen wir heute auch. Und zwar darüber, wie du angefangen hast, deine Finanzen in die Hand zu nehmen und wie dich das auch aus feministischer Sicht empowert hat. Diese Sex and the City Assoziation, die ich jetzt gerade mit dir hatte, die hatten wahrscheinlich andere beim Lesen auch. Und du wurdest auch irgendwann mal in einem Podcast als Carrie Bradshaw beschrieben. Ob du dich jetzt selbst damit assoziierst oder nicht, kannst du uns ja gleich nochmal sagen. Wenn wir Carrie aus heutiger Sicht anschauen, was lehrt sie uns denn in Finanzfragen und was vielleicht auch eher nicht so?
Ich kann verstehen, dass meine Leser das Gefühl hatten, das klingt so ein bisschen nach Carrie Bradshaw. Da ist diese Single Girl und sie ist in ihren 20ern. Gut, Carrie war in ihren 30ern. Aber diese Single Girl in Hamburg und die schreibt diese Kolumne und die lebt dort selbstbestimmt und die erzählt von ihren Dates und die nimmt uns so ungeschönt und auch ja selbstbestimmt mit durch ihren Alltag. Und je älter ich wurde, desto weniger habe ich das eigentlich als Kompliment empfunden. Denn wenn ich jetzt Sex and the City rückblickend nochmal anschaue, denke ich mir immer so, oh mein Gott, was für eine, auf der einen Seite, ja, was für eine menschliche Figur ist Carrie Bradshaw, aber auch was für eine problematische Figur ist Carrie Bradshaw, ne? Und dieses Thema selbstbestimmt ja in der Wahl ihrer Dates, aber finanziell irgendwie auch permanent abhängig davon, gerettet zu werden vom nächsten Auftrag, sei es die Vogue, von einer Freundin, sei es Charlotte, die ihr dann da den Verlobungsring oder Ehering gibt, um eine Anzahlung zu leisten, sei es Beck, der am Ende ihre Finanzen regelt, indem er sie ja dann doch heiratet, ne? Sprich, rückblickend betrachtet, Carrie zutiefst eigentlich auch immer wieder abhängig davon, von anderen und vor allen Dingen auch von Männern gewählt zu werden.
Ja. Also was Carrie uns ja auf jeden Fall vermittelt in den Serien ist, dass es so völlig normal ist, über Liebe und Sex zu sprechen und über Beziehungen und das auch sehr, sehr viel. Wenn wir auf deine Single-Zeit zurückblicken, wo du auch die Kolumnen und so viel geschrieben hast, wie war denn damals so dein Verhältnis zu Geld und Finanzen?
Genau so eigentlich wie zu meinen Dates. Es war was sehr, sehr Temporäres. Also ich habe halt einfach als Freiberuflerin von einem großen Projekt zum nächsten großen Projekt gelebt. Sprich, es kamen auch die ganze Zeit wieder weitere Projekte rein. Und dementsprechend, wenn ich ein Date hatte, und das war quasi so meine, das waren 2, 3, 4 Dates im Juni, dann war das ein bisschen so wie mein Work-Project auch wahrscheinlich 3, 4 Wochen im Juni war. Und dann kam das nächste Projekt. Nicht, dass das voneinander abhing, so meine ich es nicht. Aber ne, irgendwie so dieser Lebenszyklus von einem Projekt, das mir finanziell Einkommen gebracht hat und von meinem Dates, das war alles ähnlich. Es war alles sehr, sehr schnelllebig, sehr, sehr schnelllebig. Und ich habe dementsprechend überhaupt nicht an Anlage gedacht. Ich habe überhaupt nicht an Altersvorsorge gedacht, weil ich immer wieder dachte, ich bin 20, ich bin 23, ich bin 25. Das war für mich immer so ein Thema für, damit beschäftige ich mich, wenn ich 30 bin. Und außerdem hatte ich auch nie eine Existenzangst. Denn ja, die Jobs kamen rein. Meine Wohnung war für mich mehr als bezahlbar, obwohl ich dort alleine gelebt habe. Also es war komfortabel, meine Miete zu bezahlen. Ich hatte auch nicht so, in Deutschland hat man einfach nicht so sehr die Existenzangst, wird dieser Mietvertrag nächstes Jahr gekündigt, einfach weil es einen sehr, sehr festen und ich würde auch sagen starken Mieterschutz im internationalen Vergleich gibt für Deutschland. Und ja, sowas wie eine Immobilie zu besitzen, das war für mich irgendwie was, das machen doch Eltern. Und dementsprechend war ich so komfortabel und gleichzeitig aber genauso verantwortungslos wie Carrie Bradshaw mit meinen Finanzen.
Und gab es dann für dich aber irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt vielleicht 30 und jetzt muss ich es in die Hand nehmen oder irgendwie ein Aha-Moment, ein Auslöser, dass du dich doch gekümmert hast?
Also es gab, ich würde sagen, ein paar Aha-Momente, die aber alle so im gleichen Zeitraum waren. Zum einen wurde ich 30, okay. Cool. Das ist auf jeden Fall einschneidend. Man hat
offiziell
so das Gefühl,
offiziell erwachsen
und gleichzeitig so dieses Gefühl, ab 30 gelten die Entscheidungen. Also mir haben viele Freunde immer so gesagt, ja, und das Rückblick betrachtet würde ich auch dem Ganzen zustimmen, dass man in seinen 20ern viel Zeit hat für Quatsch. Und dann hatte ich so diesen Effekt, dass ich gerade so 26, 27, 28, da wollte ich einfach mich fühlen wie, ich bin jung, ich bin ungebunden, ich bin independent. Und dann kam die 30 und dann war das schon so wie, okay, ab jetzt zählt's, Lina, ne? Ja. Genug rumgedengelt. Jetzt musst du gute Entscheidung treffen. Und gleichzeitig hatte ich schon auch einen Moment, dass ich in meinen frühen 20ern sehr schnell relativ gut verdient habe. Und also einfach komfortabel verdient habe, ne? Dass auch einfach meine Ausgaben, die ich hatte, mein meistes Geld habe ich für Spaß ausgegeben. Einfach weil meine Miete, was ich gerade schon gesagt habe, Krankenversicherung, sowas war einfach alles, das war für mich komplett normal, dass das am Anfang des Monats runtergeht und alles, was ich danach zur Verfügung habe, ist Spaßgeld. Und andere Freunde in meinem Bekanntenkreis oder eben auch ja engerer Freundeskreis, die haben halt zu dem Zeitpunkt noch studiert, die hatten viel weniger Spaßgeld zur Verfügung. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr lange als wahnsinniger Gutverdiener gefühlt. Und hatte auch immer so das Gefühl, ich bin komfortabel, ich bin ausgepolstert quasi. Und dann auf einmal kam so der Moment, dass du gemerkt hast, all deine Freunde fangen an, mehr zu verdienen als du. Und ich meine das nicht wie, oh mein Gott, jetzt werde ich aber neidisch, die können sich irgendwie mehr leisten, sondern hoppala, habe ich da irgendwie den Anschluss verpasst. Die reden auf einmal über Immobilien. Auf einmal fange ich an, darüber nachzudenken, dass die Flugpreise aber auch irgendwie ganz schön anziehen, dass ich mir ein neues Auto kaufen müsste und wo kommen eigentlich die Ersparnisse dafür her? Und all diese Fragen konnten meine Freunde auf einmal so sehr erwachsen beantworten und ich eben nicht. Also Ersparnisse war für mich so, boah, da muss aber ein neuer Job reinkommen. Da habe ich dann schon gemerkt, Alina, irgendwas läuft hier nicht gut. Und dann habe ich irgendwie mal so eines Nachts, in einer schlaflosen Nacht habe ich ein Reel gesehen auf Instagram, in dem jemand sehr offen darüber gesprochen hat, das war auch eine Frau, die auch Anfang 30 war und sie hat da sehr offen drüber gesprochen, dass sie keine Altersvorsorge hat. Und der Podcast-Partner hat darauf sehr geschockt reagiert. Und sie hat dann eben gesagt, ja, ich habe meine Ersparnisse belaufen sich vielleicht auf so 3.000, 4.000 Euro. Ich habe keine Altersvorsorge, ich habe keine Aktien, ich habe keinerlei irgendwelche Anlagepakete. Ich bin freiberuflich, dementsprechend habe ich auch nicht so wirklich eine Rentenversicherung, in die ich jetzt gesetzlich einzahle. Und sie sprach das so ehrlich aus und ich saß da und dachte, oh mein Gott, das bin ich. Oh mein Gott. Das bin ich. Scheiße, ne? Und dann gab es aber diesen Moment, in dem der Podcast-Partner gesagt hat, pass auf, das ist nicht Doomsday. Das ist nicht das Ende. Du hast noch 20 bis 30 gute Jahre Zeit, um das alles aufzuarbeiten und um dich besser aufzustellen. And here's how. Und dann war das quasi ein Podcast, in dem es eben darum ging, wo fange ich eigentlich an? Wie spare ich? Und das war bei mir so ein Moment von, ey, wach auf. Du hast irgendwie 10 Jahre lang Geld ausgegeben und gleichzeitig, ich möchte die Verantwortung überhaupt nicht auf andere schieben, aber gleichzeitig hat mir eben auch nie jemand erklären können, wie ich Geld verwalte als Selbstständige, ne, als Freiberuflerin. Ja, ich war einfach heillos überfordert, habe in meinen 20ern das Thema komplett zur Seite geschoben und dann in den 30ern so angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, auch weil dann natürlich das allererste Mal Inflation ist ein Thema geworden international, also da kam die Pandemie, ne, 2021. Ja. Pandemie, Inflation, alles wird teurer, du wirst älter. Ich bin dann ausgewandert, dementsprechend kamen auch finanzielle Einbußen auf mich zu. Und ich glaube, dieser Moment, also wenn du jetzt mir sagst, Aha-Moment war der Podcast, aber der Moment zu realisieren, dass das hier alles real wird, war eben auch einfach so, dass das Thema Geld ist nicht mehr frei verfügbar. Die Karriere richtet sich neu aus. Durch die Pandemie sind viele, viele meiner Einkommensstränge auch einfach abgerissen. Und in dem Moment, in dem Geld nicht mehr selbstverständlich war, sondern auf einmal wirklich auch Wert, essentiellen Wert in meinem Leben bekommen hat, habe ich mich angefangen, damit mehr zu beschäftigen.
Mhm. Ich finde es voll beeindruckend, dass du also generell überhaupt über so Schlüsselmomente sprechen kannst, die dich dazu gebracht haben, dich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, es spricht auch sehr für dich, dass du es dann auch getan hast. Und wirklich in Aktion getreten bist, weil es gibt auch ganz viele und es sind auch häufig Frauen, die sich mit dem Thema ganz lange beschäftigen und ganz viel Research betreiben, aber dann den ersten Schritt nicht schaffen, weil sie vielleicht noch mehr Informationen sammeln müssen oder das Gefühl haben, sie müssen sich mehr Wissen aneignen oder sowas. Dabei sind ja die ersten Steps eigentlich gar nicht so verbindlich. Also zum Beispiel jetzt, wenn es darum geht, ein Depot zu eröffnen oder sowas, kann man das ja relativ unverbindlich machen. Man kann es auch jederzeit wieder kündigen, man kann es auch jederzeit zu einem anderen Broker wechseln und sowas. Also eigentlich sind die Schritte gar nicht so groß, wie man sie sich vorher vorstellt. Deswegen, ich finde es cool, dass du halt direkt, dass du den Notstand erkennst oder erkannt hast und dann gehandelt hast. Magst du uns mal erzählen, was deine ersten konkreten Schritte dann eigentlich so waren?
Mein erster konkreter Schritt war tatsächlich dieses Depot. Also in dem Podcast wurde dann erklärt, pass auf, wenn du so und so viel Prozent von deinem Jahreseinkommen jeden Monat quasi auf die Seite legst, dann solltest du es schaffen, innerhalb der nächsten 36 Monate zum Beispiel Betrag X zusammenzusparen. Ja. Und das hat sich für mich alles gar nicht so unmachbar angehört. Aber ich bin dann trotzdem durch 2 echt heftige Jahre gegangen, weil Einkommen wurde weniger. Auf einmal waren Ersparnisse wichtiger, das heißt Spaßgeld war auf einmal nicht mehr verfügbar. Und es ist schwierig, sich daran zu gewöhnen, dass solche Dinge, also ich habe immer gesagt, einen Moment, und ich sage das auch immer wieder in anderen Interviews oder in Podcasts, einen Moment, in dem ich mich sehr über mich selbst und auch so über unsere Konsumkultur erschrocken habe, war der, dass mich jemand gefragt hat, was eigentlich Butter in Südafrika kostet im Vergleich zu Deutschland. Und ich hatte keine Idee, was Butter kostet hier. Mhm. Weil okay. Ich halt einfach in den Warenkorb lege und ich weiß so ungefähr, was ist die Endsumme jede Woche für unsere Groceries, also für unsere Supermarktprodukte und Lebensmittel ist das Wort. Aber ich hatte keine Idee, was Butter kostet. Und dann musste ich darüber nachdenken, dass meine Oma zu jedem Zeitpunkt wusste, was Butter kostet. Und auch, ob die gerade im Angebot ist und ob das ein gutes Angebot ist oder nicht. Und das, ne, einfach so dieser immense Unterschied zwischen diesen 2 Generationen,
ja,
der hat mich sehr lange, ehrlich gesagt, innehalten lassen, dass ich danach gedacht habe, hier muss ich was ändern. Du musst einfach Preise verstehen. Du musst verstehen, was kostet was. Wohin geht eigentlich dein Geld, ne? Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, dieser erste Step, von dem du gerade gesprochen hast, das ist so ein bisschen wie, oh mein Gott, das klingt jetzt sehr Tradwifey, Ich meine das nicht so. Es ist wie Kochen lernen. Es ist wie Kochen lernen für mich. Denn jedes Mal, wenn ich irgendwie kochen lernen wollte, dann hat meine Mama immer sowas gesagt wie, oh, das macht aber so viel Arbeit. Und auch meine Oma war immer so beim Backen wie, oh, du hast ja gar keine Ahnung, wie viel Dreck und wie viel Arbeit das macht. Und dann habe ich irgendwann mal so ein Backrezept ausprobiert und gedacht, also so schlimm ist das alles gar nicht. Aber ich hatte so dieses Riesenthema für, wie viel Wissen brauche ich eigentlich für diese sehr einfache Sache, Kuchen backen. Und auf Finanzen gemünzt, ich glaube, das ist für viele schon sowas wie, bei mir war das immer dieses, du musst deinen Stromanbieter wechseln. Und ich habe dann jedes Mal gedacht, oh mein Gott, wie wechsle ich denn meinen Stromanbieter? Und woher weiß ich, ob das der richtige ist? Und was kostet eigentlich Strom? Und was bedeutet das für mich? Das war für mich echt immer so böhmische Dörfer. Und gleichzeitig auch so ein unsexy Thema. Und da war einfach so eine Hemmschwelle. Ich hatte das zum Beispiel dann auch, als ich dann in die Bank gegangen bin und gesagt, ich möchte ein Depot eröffnen. Meine Hemmschwelle war einfach riesig, weil ich wusste, wenn die jetzt Fragen stellen, dann habe ich keine Antworten. Ich komme da eigentlich hin und sage, hallo, mein Name ist, ich habe gehört, ich sollte das haben, aber ich weiß auch eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Und ich glaube, man schämt sich dann natürlich auch. Ne? Man ist da irgendwie 30 und man denkt sich, ja, das Krasseste, was ich irgendwie so in der Bank mache, ist zu sagen, ich hätte da ganz gerne eine Barauszahlung vom Sparkonto. Und das Sparkonto kam automatisch mit dem Girokonto. So. Ja. Aber ich habe mich dann getraut. Und was ich großartig finde und was mehr Frauen sich trauen sollten, ist einfach loszugehen. Ich würde auch sagen, sich einen weiblichen Berater vielleicht sogar zu holen. Also meine Beraterin war ebenfalls eine Frau, auch in meinem Alter. Und ich bin einfach sofort zu 100% confessional mit der gewesen. Ich habe dann direkt gesagt, so sieht's aus, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich weiß, eine Sache weiß ich, dass ich anfangen muss. Bitte, bitte helfen Sie mir herauszufinden, wo. Und sie hat sich dann mit mir hingesetzt und hat mir eben erklärt, welche Sparpakete es gibt und hat dann eben auch immer wieder Fragen gestellt. Und wahrscheinlich hatte ich da wirklich großes Glück, ne, dass ich jemanden hatte, der nicht arrogant war, der mir nicht das Gefühl gegeben hat, ich von oben herab erklär dir jetzt mal, was du schon so lange hättest machen sollen, damit sich bei mir nur noch mehr Stress bildet und ich da am Ende rausgehe und mir denke, also hier zeige ich mein Gesicht auf jeden Fall nicht wieder. Mhm. Hoffentlich vergessen die, dass es nicht gibt. Und es war sehr, sehr, am Ende sehr, sehr einfach. Depot eröffnet, drauf eingezahlt und diese Benchmark, die man mir gegeben hatte, sowohl im Podcast, den ich eben hörte, als auch in der Bank, war, wenn du es schaffst, quasi so anderthalb Mal dein Jahresgehalt anzusparen, dann ist das der Notgroschen, auf dem du aufbauen kannst. Ja. Ab diesem Moment, ne, kannst du mehr mit deinem Geld machen. Und dann habe ich da so richtig deutsch und stringent drauf hingearbeitet. Mhm. Das ist Step One. Und ich dachte mir dann, also früher, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, hatte ich immer so ein Gefühl wie, oh, Betrag X ist angespart, das war ja so das Ziel. Yay, alles was drüber ist, wird jetzt abgeschöpft. Und davon gönne ich mir was. Und es ist wirklich krass, wie schnell, und mit schnell meine ich jetzt so 1-2 Jahre, dann dort eben was angewachsen ist und dann das Gefühl kam, oh, da darf ich aber nicht drunter fallen. Und das war für mich halt total, für mich war das ein Durchbruch, nicht mehr Gespartes abzuschöpfen, sondern Gespartes anzuhäufen und dass das auch erstmal zu fühlen, dass das geht.
Cool, das heißt, du hast ein Bewusstsein für deine Ausgänge erlangt. Du hast ein Depot eröffnet, du hast also dann Geld gespart und du hast dir einen Notgroschen angespart. Das sind ja so die typischen ersten Steps, die wir auch immer predigen. Und das ist ein total guter Anfang. Und den Anfang, den darf man auch noch mit Anfang 30 wagen. Also oder gerade dann sollte man ihn ja wagen.
Mir ist aber auch wichtig zu sagen, wenn das jetzt hier jemand hört, der 36 oder 37 ist und sagt, ich habe das nicht. Und wir haben jetzt gerade gesagt, mit Anfang 30, ne, muss man anfangen. Es ist nicht zu spät. Du bist immer noch nicht komplett irgendwie am Doomsday angelangt. Du kannst dich, nachdem du diesen Podcast gehört hast, hinsetzen, kannst deine Banking-App aufmachen und dieses Pflaster abreißen und sagen, das ist mit schlechten Dates, mit Beziehungskrisen, mit Streitigkeiten, mit Schulden, mit finanziellen Sorgen. Meine Oma hat immer gesagt, alles ändert sich in dem Moment, in dem du deinen ersten Schritt machst. Also mach ihn und mach ihn heute. Und ich habe auch ganz oft mit Aufschieberitis zu kämpfen. Von daher keine Angst. Wenn du das gerade hörst und du hast noch nichts gespart, mach einen Banktermin aus und take your first step.
Ja. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass deine Oma dir schon ganz früh einige Dinge mitgegeben hat, die ich mega beeindruckend fand. Magst du uns dazu nochmal kurz erzählen, was das so war?
Sehr gerne. Okay, kleiner Disclaimer vorweg. Meine Oma ist oder war im Jahr 1938 geboren. Das heißt, wir haben einen großen Generationsunterschied. Und das, was ich jetzt gleich sage, könnte natürlich, wenn das jetzt jemand in 2026 sagt, kritisiert werden. Aber das nur als Disclaimer. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, du brauchst drei Dinge in deinem Leben, um dich als Frau eigenständig, selbstständig, unabhängig bewegen zu können. Das erste ist eine gute Bildung. Achte auf deine Bildung, denn mit dieser Bildung wirst du am Ende einen Job erlangen und der macht dich finanziell abhängig. Mach einen Führerschein, denn du willst dich die ganze Zeit über frei bewegen können. Du möchtest nicht abhängig davon sein, immer jemanden zu fragen, ob der dich bewegen kann. Und der letzte Punkt war, kümmere dich selbstständig um deine Verhütung. Was auch immer es ist, du hast es in der Hand. Niemand anders entscheidet, ob verhütet wird, wie verhütet wird, ausschließlich du. Und natürlich könnte man dann jetzt mittlerweile sagen, okay, sowas wie ein Auto ist oder ein Führerschein ist eigentlich nicht mehr so wichtig, weil wir haben ja auch andere Transportmittel. Aber ich glaube, so das Sentiment bleibt von, mach dich nicht von anderen abhängig zu einem Level, in dem du nicht mehr frei entscheiden kannst, ob du es sein möchtest oder nicht. Also hab immer eine Wahl. Und daraus abgeleitet hat sie eben auch immer gesagt, pass auf, Kind, du reist so viel, du bist so viel unterwegs. Eine Sache muss immer klar sein, du kannst dich selbst nach Hause bringen. Und da kommt eben auch so dieses, ne, sei finanziell unabhängig und mach immer einen Plan. Mhm. Eben auch her. Und ich hatte das wirklich mehrfach in meinem Leben, dass ich, keine Ahnung, Flug verspätet, zu spät angekommen, irgendwo in Mexico City, es ist 2 Uhr nachts und es soll so ein Flieger zurück nach Deutschland gehen. Komplette Panik, weil ich den wahrscheinlich nicht mehr schaffen werde. Und dann merkst du so, okay, Heartrate steigt, Anxiety kickt rein, du kannst nicht mehr denken, du bist am Rennen, Tränen steigen dir in die Augen. Und dann hatte ich immer so diese Stimme von meiner Oma im Kopf, und die habe ich auch jetzt immer noch im Kopf, die dann eben sagt, kurz stehen bleiben, du kannst dich selbst nach Hause bringen. Du kannst dieses Ticket nach Hause bezahlen, wenn du diesen Flug jetzt nicht kriegen wirst. Das hier ist keine Gefahr für dein Leben, das hier ist keine Gefahr für deine Karriere, das ist ein Moment. Und nicht so nach dem Motto, das vergeht auch wieder. Also sie hat auch ganz oft immer zu mir gesagt, das vergeht wieder, Kind. Dieses Gefühl, was du gerade hast, das vergeht wieder. Aber so diese Situation, die ist nicht größer als du. Die ist nicht größer als deine eigene Entscheidungsfreiheit. Und ja, ich weiß nicht, dieses Credo habe ich immer in meinem Leben. Solange, also meine Oma auch als Kind, das eben den Krieg erlebt hat, hat immer zu mir gesagt, es gibt so viele Sorgen da draußen. Und wenn du dich sorgen willst, oder es gibt so viele Sorgen, die du finden kannst, aber eine Sorge, die du niemals haben solltest und die wirklich Sicherheit bedeutet, ist jeden Tag zu wissen, wo du heute Abend einschläfst, wo du heute Abend sicher einschläfst. Für sie war das immer das größte Gut. Sie hat immer gesagt, ja, morgens schon zu wissen, wo du heute Abend so dein müdes Haupt niederlegst, ist ein ganz, ganz großes Gut. Lass dir das niemals im Leben wegnehmen, ne? Und ja, und so mit dieser Dankbarkeit, aber auch mit diesem Fleißsinn, den sie eben hatte, aber auch mit diesem Ziel, unabhängig zu bleiben, bin ich aufgewachsen.
Finde ich total schön, geprägt. Weil das ja auch alles irgendwie so wirklich auf dieser finanziellen Unabhängigkeit aufbaut. Durch die finanzielle Unabhängigkeit kannst du dir das Flugticket nach Hause leisten. Dadurch weißt du auch, okay, ich habe heute Nacht ein Dach über dem Kopf und so weiter. Also es ist wirklich diese finanzielle Unabhängigkeit, die einen dabei irgendwie so total empowert. Ist das auch so dein Verständnis von Feminismus, wenn man das so in Bezug setzen möchte?
Ich glaube, ja. Feminismus für mich ist übergeordnet immer, eine freie Wahl zu haben.
Ja.
Nicht jede Wahl ist zu 100% frei und kann es auch gar nicht sein. Aber eine Wahl zu haben und wählen zu dürfen, das ist für mich der Grundgedanke von Feminismus.
Ja.
Und vielleicht auch man kann nicht immer dieselbe Wahl haben wie die Person, egal welches Geschlecht sie hat, egal welche Herkunft sie hat, neben einem. Dafür sind unsere Erlebnisse im Leben zu unterschiedlich. Aber ja, nicht permanent die zweite Wahl wählen zu dürfen, ist wahrscheinlich auch ein Verständnis für Feminismus. Aber so dieses, dass mich nichts und niemand einsperren kann.
Ja.
Das ist mir immer sehr, sehr wichtig im Leben. Aber ich habe auch Platzangst. Vielleicht kommt es auch daher.
Hat auch was damit zu tun haben. Okay, und dann wirklich noch eine allerletzte Frage. Wenn wir über Feminismus sprechen und du auch so in deinen Freundinnenkreis blickst, sprecht ihr da dann auch über solche Themen, also über diese finanzielle Unabhängigkeit oder vielleicht auch über Altersvorsorge, generell über Finanzen?
Ich habe sehr, sehr, sehr viel angefangen, darüber zu sprechen, seitdem meine Freundinnen angefangen haben, Kinder zu bekommen. Okay. Denn dann fängt man an, sich über Themen zu unterhalten, wie was ist eigentlich fair, welches Splitting ist fair, was ist fair in einer Ehe, kann es totale Gleichberechtigung geben und wie kann es sie geben? Und ja, dann eben auch sowas wie, was ist finanzielle Gleichheit und was ist Ausgleich, wenn Kinder mit ins Spiel kommen, ne? Gerade auch wenn Ehe mit ins Spiel kommt. Und es ist so verrückt, weil als wir in unseren 20er waren, haben wir uns an einem Sonntag zum Brunch getroffen und haben über unsere Dates gesprochen, über One-Night-Stands der letzten Nacht, über irgendwelche Nachrichten, wer schreibt wem zurück. Und es war zu 100% confessional. Es gab keinen Filter. Die absolut tiefste Wahrheit wurde dort auf den Tisch gelegt und analysiert. Und ich wusste so viel über so viele verschiedene Männer. Also mehr, als ich wissen sollte wahrscheinlich. Aber es war einfach, man hat sich zu 100% vertraut in terms of dating. Und es hat dann abgenommen. Oder es ist, nimmt, glaube ich, auch ganz natürlich ab, wenn Beziehungen ins Spiel kommen, weil auf einmal ist das nichts mehr, was temporär ist, sondern es bleibt und Leute fangen an, das auch mehr zu beschützen. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, boah, und jetzt sind wir in unseren 30ern und viele sind in Langzeitbeziehungen und viele sind in Ehen, viele haben Familien gegründet und wir sprechen weniger denn je über das, was da drin steckt. Und das ist ja nicht mehr die Frage, schreibt ihr zurück, wann war das letzte Mal online, ne? Hat Pläne gemacht für nächste Woche, sondern auf einmal geht es eben um sowas wie, okay,
bist du abgesichert für den Worst Case?
Habt ihr einen Ehevertrag? Ja. Wie sieht es eigentlich aus? Wie gleicht er das denn aus, dass du deine Karriere zurückstellst? Also ich stelle diese Fragen, denn ich habe irgendwann auch mal gesagt, und eventuell ist das, it's a hot take, aber Feminismus bedeutet für mich eben auch, dass man sich vorstellen kann, einen Partner in einer straighten Beziehung als Frau zu wählen, der weniger verdient als man selbst.
Ja.
Denn ich glaube, dass viele meiner Bekannten, gerade hier in Kapstadt, in Südafrika auch, viele meiner Freundinnen am Ende des Tages vielleicht ein Problem damit hätten, einen Partner zu wählen, also quasi einen Mann zu wählen, der weniger verdient als sie. Und dementsprechend haben viele von denen einen Mann gewählt, der mehr verdient als sie. Und das bedeutet dann jetzt aber auch in Beziehung, in Arbeitsteilung, Aufteilung, dass natürlich finanziell der Mann immer der ist, der geschützt wird, weil er verdient ja mehr.
Ja.
Und da bin ich dann diejenige, die reingeht und sagt, okay Leute, aber ihr merkt schon, dass ihr euch hier wirklich strukturell abhängig macht. Und natürlich fragen die dann zurück, ja, was ist denn die Alternative, dass die Person mit dem Job, der weniger einbringt ins Familienbudget, dass die weiterarbeitet. Und ich bin ehrlich gesagt stolz darauf, wie offen ich mit meinen engsten Freundinnen mittlerweile über das Thema spreche. Denn je mehr wir auch teilen, desto mehr können wir verstehen. Desto mehr Informationen wird ja auch untereinander ausgetauscht. Weil das ist, glaube ich, das große Ding, dieses Gefühl von, woher kriege ich denn meine Informationen und mit wem kann ich Fragen stellen? Das ist auch eine große Hürde für viele Frauen. Von daher appelliere ich immer daran, zu sagen, hey, das ist kein persönlicher Angriff auf die Liebesentscheidung oder eben auch die Entscheidung für eine Ehe, die du getroffen hast. Aber es sind trotzdem Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und ja, wenn wir absolut uns irgendwann mal vertraut haben, so intensiv über Sex zu sprechen, dann sollten wir uns doch jetzt bitte auch in den 30ern vertrauen, über Geld zu sprechen.
Ja, und Lina, spätestens dort unterscheidest du dich oder gehst du getrennte Wege von Carrie Bradshaw, weil die sie spricht wahrscheinlich immer noch am meisten über Beziehungen und Partnerschaften und du nimmst halt deine Finanzen erstens mal selbst in die Hand, aber du führst auch ehrliche Geldgespräche mit deinen Freundinnen. Und lasst uns das doch einfach als Key Takeaway auch aus dieser Folge mitnehmen, dass wir alle auch mit unseren Freundinnen mehr ehrliche Geldgespräche führen und genauso selbstverständlich über Geld und Absicherung, Vorsorge und Co. sprechen, wie wir gerade so in den 20ern über Liebe und Partnerschaft gesprochen haben oder es auch jetzt immer noch tun. Also Lina, vielen, vielen Dank für den schönen Input, den du mit uns geteilt hast und dass du hier warst. Wir haben ja eben schon mal ganz kurz das Thema Ehe angesprochen. Wir zwei bleiben hier noch ein bisschen und sprechen gleich nochmal über das Thema Ehe weiter. Es geht um Eheverträge und auch die Frage, wie Heiraten und Feminismus eigentlich zusammenpasst. Ja, es wird spannend. Ich freue mich. Bis gleich.
Bis gleich.
Community Corner. Eine neue Frage aus der Community ist eingetrudelt und die lautet: Lohnt es sich auch mit 40 Jahren noch mit dem Investieren für die private Altersvorsorge zu beginnen?
Ja, ein klares Ja und ein starkes Ja, auf jeden Fall. Und es ist sogar besser, jetzt etwas zu tun, als gar nicht zu tun, sage ich immer. Viele denken zwar, dass der Zug abgefahren ist, aber nein, schauen wir uns das mal an. Wir haben noch bis zur Rente dann auf jeden Fall einen Anlagezeitraum von mindestens 27 Jahren, was nun ein guter Anlagezeitraum ist. Machen wir uns aber auch nichts vor. es hilft dann im Zweifel nicht, nur mit 50 Euro zu starten. Na, das sieht mit 25 immer ein bisschen anders aus. Da sind die Beträge in dem Fall kleiner. Also hier sollte man schon für sich einmal dorthin schauen und den Betrag so groß wie möglich, na, wie er möglich ist, für sich einmal auswählen. Weil wir brauchen auch diese Schwungmasse, damit diese 27 Jahre das Geld noch wirklich gut arbeiten kann. Hier würde ich also daher sagen, in dem Fall, Betrag identifizieren, so groß wie möglich. Und jetzt heißt es konstant und konsequent den Sparplan monatlich laufen lassen, um dort auch keine Unterbrechung mehr zu haben. Und was vielleicht noch ein Tipp sein kann für alle Späteinsteigerinnen, wenn Guthaben da ist, also was nicht der Notgroschen ist, also außerhalb des Notgroschens liegen vielleicht noch irgendwo 20.000 Euro, dann kann das eine gute Idee sein, vielleicht drüber nachzudenken, das als Einmalinvestition mit reinzubringen. Das bringt auf einmal schon mal ein bisschen Geld rein und ist auch so ein kleiner Turbo, ja, weil das macht sonst den Unterschied. So 10.000 Euro braucht man ja auch lange, bis man die so ein bisschen in so einem Sparplan mit 200 Euro aufgebaut hat. Also daher wäre das nochmal mein Tipp, wenn ihr dann über eine Einmalanlage da das Depot schon mal so ein bisschen pampert, kann das nochmal ein guter zusätzlicher Invest sein.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und bis dahin, folge uns auf unseren Kanälen, teile deine Fragen oder Gedanken in den Kommentaren und leite den Podcast weiter. So erreichen wir noch mehr Frauen, die mit uns über Geld sprechen.